Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 281, Galater 3, 26 bis 29.
Unser Status vor Gott. Wie will er uns haben?
Sind Sie in Ihren Kreisen anerkannt? Vielleicht sogar beliebt? Wie würde es Ihnen gehen, wenn sich das radikal ändern würde, wenn man Sie plötzlich verachten und ablehnen, vielleicht sogar bedrohen würde? Für jeden Menschen ist es wichtig, wie er angesehen wird. Unser Selbstwertgefühl wird maßgeblich durch unseren Status in den Augen anderer bestimmt. Gilt das auch für Christen? Ein Briefabschnitt von Paulus wirft diese Frage auf. Was sind Christen in den Augen Gottes? Im Brief des Apostels Paulus an die Galater, im Kapitel 3, Abvers 26, da schreibt er: Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Also hier versucht Paulus, festzulegen, was Christen eigentlich sind. Gottes Kinder? Ja, wodurch denn? Ja, durch den Glauben. Durch den Glauben sind sie Gottes Kinder. Und dann sind sie auf Christus getauft und dann haben sie Christus angezogen. Das heißt, sie sind mit ihm bekleidet. Ja, worum geht es denn dann? Ganz offensichtlich um eine Art von Status, oder? Durch den Glauben wird man Kind Gottes und durch die Taufe wird man mit Christus bekleidet. Ja, was ist dann der Mensch ohne Glauben und ohne Taufe? Was ändert sich denn da überhaupt bei ihm? Geht es hier um den Blick Gottes auf die Christen, also jetzt in dem Fall auch auf uns? Definiert Gott nach dem Glauben und nach der Taufe irgendwie für uns einen anderen, einen irgendwie gehobeneren Status? Ist dieser Status etwas, was ihm gegenüber dann wirksam wird, weil er jetzt einen anderen Blick auf uns hat? Ist er jetzt gnädiger, barmherziger, verzeihender geworden durch Glaube und durch Taufe? Ja, viele Christen sind davon überzeugt. Was ist da dran? Nehmen wir mal zum Beispiel die Taufe. Seit Augustinus hat sich der Glaube dahingehend entwickelt, dass Ungetaufte grundsätzlich nicht in den Himmel kommen, sondern in die Hölle müssen. Das gilt natürlich auch für Säuglinge, auch vielleicht für Totgeborene, die also in dem Falle gar nicht getauft werden konnten. Denn Taufe gilt grundsätzlich nur für die Lebenden. Ja, das hat natürlich viele Eltern auch damals sehr gequält. Und aus den nicht möglichen Taufkindern sind dann sehr häufig Traufkinder geworden. Das heißt, sie haben sie heimlich unter der Traufe einer Kirche begraben. Also da, wo das Regenwasser dann auf die Erde fällt, an der Kirchmauer. Ja, in der Hoffnung, dass vielleicht dadurch, dass der Regen auf das Dach kommt, der irgendwie geweiht wird und dann das Wasser vielleicht noch nachträglich irgendeine Art von Taufwirkung hat, damit ihre Kinder nicht in die Hölle kommen. Ja, heute ist das abgemildert, aber auch noch quasi im Mittelalter gab es eine Anweisung an die Hebammen, dass sie bei Bedarf, wenn also das Überleben von Mutter oder Kind nicht gewährleistet ist, dass sie bei Bedarf ungeborene Kinder noch im Mutterleib möglichst taufen sollten. Dafür hatten sie auch Weihwasser bereit, das sie dann in den Gebärmuttermund gespritzt haben. Da dieses Weihwasser mit Sicherheit nicht sterilisiert war, kann man sich vorstellen, dass dadurch erst überhaupt so manches an Krankheiten, an Entzündungen, an tödlichen Ergebnissen erst bewirkt wurde. Also die Frage ist, verändert die Taufe unseren Status? Bildet sie wirklich eine Art von Zugang für den Himmel, wie eine Art von Ticket? Ja, mit Ticket geht's in den Himmel, ohne Ticket garantiert in den Himmel. Ja, ist das Ganze mit diesem Status denn wirklich so absurd? Wir Menschen denken und handeln eigentlich ständig in diesen Statuskategorien, denn der Status bestimmt in unserem sozialen Umfeld unsere Freiräume, unsere Möglichkeiten, unsere Handlungsspielräume. Der Status definiert das, was wir dürfen oder nicht dürfen, was wir müssen oder nicht müssen, unsere Berechtigung. Nehmen wir mal ein paar alltägliche Beispiele. Das Examen, das wir bestanden haben, das verändert unseren Status. Jetzt dürfen wir einen Beruf prinzipiell ausüben. Wenn wir in irgendeiner Weise ernannt wurden, dann dürfen wir jetzt einen Titel führen. Das ist doch schon ein Unterschied. Wenn wir eingestellt sind in einem Betrieb beispielsweise, dann dürfen wir für diesen Betrieb arbeiten und werden dafür bezahlt. Wenn wir ein Ticket kaufen, dann haben wir den Status, der es uns erlaubt, zum Beispiel von den öffentlichen Verkehrsmitteln befördert zu werden oder die Eintrittsmöglichkeit für eine Veranstaltung. Das heißt, wir haben einen anderen Status. Wenn wir einen Mietvertrag unterschrieben haben, dann hat sich der Status dahingehend verändert, dass wir diese Wohnung jetzt beziehen und einrichten dürfen. Haben wir einen Führerschein bestanden, dann haben wir den Status, dass wir jetzt ein Auto oder ein Motorrad fahren dürfen. Haben wir Eigentum geerbt oder erarbeitet, dann haben wir einen anderen Status diesem gegenüber. Wir haben nämlich Verfügungsgewalt im Gegensatz zu anderen. Also anders ausgedrückt, Status ist für uns ganz selbstverständlich wie ein Schlüssel für Macht und Einfluss. Dass wir etwas tun können und dass wir Einfluss haben. Naja, aber auch in anderen Bereichen macht sich ja das deutlich bemerkbar. Früher war es so, dass die Ehe den Status im Sinne dessen ergab, dass man dann Recht auf Sex hatte. Und für den Mann war es früher so, dass er das Recht hatte, über Frau und Kinder zu bestimmen. Ja, ob sie ein Konto führen durfte. Und letztendlich hat er auch dann alles bestimmt, was die Kinder anbelangte. Das ist heute nicht mehr so. Aber es ist natürlich immer noch so, dass die Eltern quasi den Status haben, Recht auf Erziehung für die Kinder ausüben zu dürfen, das sogenannte Sorgerecht oder auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Oder wenn man in eine Familie hineingeboren wird, dann hat man das Recht, einen bestimmten Namen zu führen. Man hat das Recht auf eine gewisse Versorgung, auch auf die Erbschaft. Hat man den Status, Angeklagter zu sein, dann sind das natürlich nicht besondere Rechte, abgesehen davon, dass man einen Anwalt beispielsweise sich wählen darf. Aber eigentlich hat man dann eingeschränkte Rechte. Man muss nämlich zu dem Verfahren, also zu dem Gerichtsverfahren erscheinen. Wenn wir schon gerade bei juristischen Dingen sind, zum Beispiel der Polizist hat den Status, dass er zum Beispiel Personal überprüfen kann, also die Personalien überprüfen kann, dass er Festnahmen durchführen kann, dass er auch sozusagen einen Teil des Gewaltprivilegs des Staates verkörpert. Ja, und ein Richter, klar, der hat den Status, dass er Recht sprechen darf gemäß dem Gesetz. Und sind wir Freigesprochene, also der Freispruch selbst, der verändert sofort wieder unseren Status. Wir haben ein Recht auf Freiheit mit allem Drum und Dran. Und so geht es immer weiter. Der Aufenthalt in einem Land zum Beispiel, der Status ist derjenige, dass wir dann die Pflicht haben, die Gesetze und Verordnungen in diesem Land auch zu beachten. Wir haben auch im Gegenzug dann das Recht auf Schutz und Unterstützung. Ja, und jede Statusänderung verändert unsere Rechte, unsere Pflichten, unsere Chancen, etwas zu tun, unsere Risiken. Jeder Status macht unser Leben etwas weiter oder etwas enger. Also er definiert eben unsere Freiräume. All das, was ich jetzt so genannt habe, das bezeichne ich jetzt mal als Sachstatus. Das sind so rechtliche Situation, wir haben das Recht auf oder wir haben die Verpflichtung zu. Aber jetzt kommt noch etwas dazu, was für uns emotional, subjektiv viel wichtiger ist, nämlich eine Veränderung des Status verändert auch den Blick der anderen auf uns. Mit dem Status ist meistens auch eine Wertzuschreibung oder auch eine Unwertzuschreibung verbunden. Unsere Geltung im sozialen Rahmen ist von unserem Status abhängig. Wir werden anerkannt oder auch das Gegenteil, wir werden bewundert. Manchmal ergibt es eine Faszination, dann sind wir ein Star. Ja, oder das Gegenteil, wir erfahren Ablehnung, wir erfahren Verachtung, Demütigung, Verfolgung, manchmal vielleicht sogar Hass. Alles das, was jetzt innerlich in unserem Selbstwertgefühl mit dem Status verknüpft ist, das nenne ich jetzt mal den Identitätsstatus. Denn bekannt zu sein, beliebt zu sein, das ist für jeden selbstverständlich. Nehmen wir jetzt nur mal die Follower in den sozialen Medien. Viele Follower zu haben, erzeugt das Gefühl, dass man wirklich sehr beliebt ist. Abgesehen davon, dass man ab einer bestimmten Größenordnung natürlich auch Geld verdienen kann. Also der Status, dieser Identitätsstatus ist die Grundlage von Selbstwert oder auch von Minderwertigkeit. Ja, da gibt es einen Satz da in Streitigkeiten. Wer glaubst du denn, wer du bist? Das ist sozusagen der Verachtungsstatus, der da zugesprochen wird. Du bist überhaupt nicht so, wie du tust. Man kann wirklich sagen, in allen Menschen tobt dieser Kampf um diesen Identitätsstatus, zugehörig zu sein, keine Ablehnung zu erfahren, das Gefühl von Sicherheit zu haben, weil man zugehörig ist, Angst zu haben, weil man abgelehnt wird oder werden könnte, Herrschaft mit ausüben zu können, mit denen, die das Sagen haben, oder eben ausgeliefert zu sein. Und folglich hat das zur Folge, dass wir uns anpassen, dass wir uns unterwerfen, dass wir versuchen, da möglichst gut dazustehen, dass wir um die Gunst derer buhlen, die wirklich was zu sagen haben, dass wir ein Anspruchsdenken entwickeln, wenn wir einen bestimmten Status glauben, inne zu haben, dass sich ein enormer Hochmut entwickelt, wenn wir da uns unseres Status sicher sind. Wichtig ist immer, dass wir die Gunst der Mächtigeren haben, die also viel mächtiger sind als wir, denn dadurch können wir unsere Identität eben deutlich erhöhen und unseren Einfluss und unsere Macht erweitern. Das fängt schon ganz am Anfang an. Am Anfang für jedes Kind sind die Eltern die Mächtigsten. Also versuchen sie, um deren Gunst zu buhlen, um so viel wie möglich Freiräume zu entwickeln. Das geht immer dann weiter bei denen, die man so Chef nennt oder auch Chefinnen, also bei den sogenannten Entscheidern. Denn die das Sagen haben, um deren Gunst muss man sich bemühen. Natürlich auch die Reichen. Die Reichen haben sowieso mehr Einfluss. Also wenn man da einen Vorteil sucht, ist klar, wie man sich zu verhalten hat. Das gilt im politischen Bereich ganz genauso. Die sogenannten Machthaber, die haben immer einen Kranz von Menschen um sich, die ihnen sehr gewogen zu sein scheinen. Wenn das so selbstverständlich ist für uns, dann ergibt sich doch daraus eine ganz natürliche Folge. Wir übertragen dieses Verhältnis, das wir zu den Mächtigen haben, natürlich auch auf den obersten Machthaber, also Gott. Was will er? Was will er von uns? Das versuchen wir herauszufinden, wenn wir wirklich an ihn glauben, wie man so schön sagt. Dann versucht man sich anzupassen an das, was er will. Das nennt man dann Gehorsam. Und man versucht natürlich dann auch, seine Stimmung einem gegenüber zu verbessern, dadurch, dass man auch ihn verehrt. Und dazu gibt es dann die Riten. Eine rituelle Verehrung, die könnte doch seinen Blick auf einen selbst irgendwie verändern, könnte den Status, den man vor ihm hat, doch durchaus heben. Frage ist schon, will Gott denn unseren Gehorsam? Will er denn unser richtiges Denken, das, was manche Glauben nennen, und natürlich auch das richtige Handeln gemäß seiner uns mitgeteilten Normen? Hier im Text hören wir scheinbar so etwas Ähnliches. Jetzt geht es hier nur um Glauben und Taufe. Der alte Status, so könnte man sich das jetzt vorstellen, da sind wir sozusagen Sünder, sprich Angeklagte, vielleicht sogar schon Verurteilte. Und der neue Status, das ist sozusagen so eine Art von Freigesprochensein. Wir sind, wie nennt man das, gerechtfertigt, freigesprochen. Wir sind sogar Kind Gottes auf diese Art und Weise. Reicht das? Reicht das wirklich? Naja, es gibt natürlich auch so etwas wie eine Art von Sicherheitsdenken, denn man sollte doch möglichst sicherheitshalber diesen Ritus der Verehrung und der Anbetung wiederholen. Der scheint ja offensichtlich weiter notwendig zu sein. Aber das eigentliche Problem ist, dass eine Statusänderung immer äußerlich bleibt. Sie ändert ja nicht unsere Persönlichkeit. Wir sind ja dadurch, dass wir anders angesehen werden, nicht anders geworden. Auch wenn Gott uns jetzt anders sieht, sind wir ja keine anderen Menschen. Wir sind immer noch genau die gleichen. Wir haben natürlich allerhöchstens da entsprechende, darauf reagierende Gefühle, wenn sich unser Status ändert. Den Stolz zum Beispiel auf einen Titel, der Hochmut bei einer Verehrung, eine Angst bei einer Anklage, eine Erleichterung bei einem Freispruch. Aber unser eigentliches, unser wahres Sein bleibt doch dadurch gleich und unverändert. Egal, ob wir statusmäßig ganz oben angesiedelt sind oder ganz unten, wir bleiben der gleiche Mensch in aller Wahrheit. Dieses Problem in der Theologie, das wurde schon ziemlich früh erkannt. Man hat dann begonnen zu unterscheiden zwischen der Rechtfertigung, also die Statusänderung vom Blick Gottes her, dass wir also dann frei gesprochen sind, und der Heiligung. Die Heiligung, die noch etwas ganz anderes ist. Etwas, wo sich in uns etwas ändert. Bonhoeffer hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Stichwort billige Gnade. billige Gnade heißt, wir können uns als gerechtfertigt betrachten und wir können so bleiben, wie wir sind. Das wäre die billige Gnade, die sozusagen in beliebiger Menge dann über uns ausgegossen wird. Ja, Luther hat auf den Heiligen Geist gehofft, dass der Heilige Geist uns verändert, dass er uns sozusagen heiligt dadurch, dass er in uns wirkt. Und dann gibt es andere, die erheblich mehr noch die Heiligkeit und das Heiligwerden in den Mittelpunkt stellen und die auch dafür diese aktive Bemühung in den Mittelpunkt stellen, dass man ein heiligeres Leben führt, möglichst methodisch. Deswegen werden sie dann auch zum Beispiel Methodisten genannt und mit einer wirklich ernsthaften Selbstdisziplin. Ja, aber das Ziel bleibt, nämlich irgendwie möglichst heilig zu werden. Natürlich auch in der Gewissheit und Bescheidenheit, dass man es nie ganz erreicht, aber immer ähnlicher wie Christus zu werden. Das wäre also dann sozusagen der höchste Status. Also der Status bleibt und der Ehrgeiz, der dahinter steht, bleibt auch. Und das Grundproblem bei der ganzen Geschichte ist, Statusdenken ist grundsätzlich komplett liebesfrei. Denn das Ziel ist erst einmal, optimal in Erscheinung zu treten, so zu werden, dass man den bestdenkbarsten Eindruck macht. Banal auf der Erde, schön zu sein, attraktiv zu sein, charmant zu sein, mutig zu sein, klug zu sein, alles das kann man darstellen, jedenfalls in Erscheinung setzen. Aber auch andere Dinge, die scheinbar innerlich sind, also anständig zu sein, ehrlich zu sein, aufrichtig zu sein, glaubensfest zu sein und hilfsbereit zu sein. Alles das hat auch äußere Merkmale, an denen man das festmachen könnte. Also man kann auch über diese inneren Eigenschaften einen äußeren Eindruck erzielen. Das Problem ist, wer sich um Heiligkeit in diesem Sinne bemüht, kann es niemals wirklich werden. Weil es ist immer die gleiche Quelle, nämlich ein Ehrgeiz, als jemand dazustehen. Und wenn es nicht die Menschen sind, dann jedenfalls vor Gott dazustehen. Ja, denn wo Liebe ist, da löst sich jeder Status auf. Liebe kennt keinen Status. Die Liebe ist, wenn man sie mal versucht zu beschreiben, der innigste Herzenswunsch, die Geliebten oder den Geliebten, also den geliebten Mensch, möglichst dabei zu unterstützen, lebendig zu werden, glücklich zu sein, sich entwickeln zu können, damit er die Fülle seines Seins entfalten kann. Das will Liebe. Das ist ein ganz tiefer Drang, das alles von ganzem Herzen zu tun. Da ist der Status einem vollständig egal. Gott selbst ist sowieso völlig statusfrei. Er hat nicht umsonst seinen Namen genannt. Ich bin, der ich bin. Das heißt übersetzt, er ist nichts durch irgendwas und nichts durch irgendwen. Er ist absolut autonom. Und zwar völlig egal, ob er anerkannt, ob er verehrt wird oder auch nicht. Und genau das gilt auch für die pure Liebe. Sie ist, wie sie ist. Völlig egal, wie sie von anderen beurteilt wird. Und jedes wahre Sein, das, was wir eigentlich sind, erhält ja seine Existenz allein nur durch ihn. Und das, was man so Anerkennung nennt, ist ja letztendlich nichts anderes als die Zuschreibung eines Status. Und Anerkennung ist für unser eigentliches Sein aus ihm heraus vollständig überflüssig. Seiendes, wirklich Seiendes, braucht keine Anerkennung, um zu sein. Und wahrhaft Seiendes existiert aus der Liebe und lebt zur Liebe hin. Und damit wird auch deutlich, was eigentlich Glaube ist. Glaube ist das Leben aus Liebe, aus seiner Liebe, mit der Liebe zu ihm hin. So deutlich, wie Paulus das auch gesagt hat, Glaube ohne Liebe ist im Grunde genommen vollständig hohl. Ja, und damit ist auch klar, was mit Kindschaft Gottes gemeint ist. Das ist die Liebe zu ihm, die in uns wirksam wird. Mit seiner Liebe, also letztendlich mit ihm selbst, denn er hat keine Liebe, er ist die Liebe. Mit seiner Liebe sind wir dann sowohl umkleidet als auch durchflutet, sowohl getragen als auch geleitet. Und dann wird deutlich, dass jeder Status dann überflüssig wird und dass Paulus überhaupt gar keinen Status meint, sondern er meint die tiefste innere Verbundenheit mit dem Lebendigen, mit Christus selbst. Und da ist alles das, was wir in der Welt als Status kennen, der Jude, der Grieche, der Sklave, der Freie, Mann, Frau, alles, was hier Status ist, ist absolut und bedingungslos unerheblich. Wir gehören zu ihm. Wir leben aus ihm und wir werden auch mit ihm die Ewigkeit verbringen.